Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 48. Zunächst tastete er empor. Die Mauer war so hoch, dass er ihre Kante nicht mit der Hand zu erreichen vermochte. Nun suchte er nach einer schadhaften Stelle. Es gab keine, aber dafür fand er eine, an welcher der Mörtel vollständig lose und herausgebrochen war. Die großen, zwischen den Steinen befindlichen Ritzen gaben seinen Fingern und Fingerspitzen einen zwar nicht bequemen, aber doch genügenden Haltepunkt, so dass er emporklettern konnte. Drüben ließ er sich wieder hinab. Es war kein ungefährliches Unternehmen für ihn, hier einzudringen. Er befand sich als Feind des Vaterlands in Paris und verfolgte hier zwei persönliche Feinde. Wurde er erwischt, so galt es jedenfalls einen Kampf auf Leben und Tod. An Gnade und Erbarmen war auf keinen Fall zu denken. Er befand sich jetzt im Garten, aber es war so dunkel, dass er sich forttasten musste. Da anzunehmen war, dass sich die Hausfront parallel mit der Gartenmauer ziehe, so ging er im rechten Winkel von der letzteren aus gerade vorwärts und gelangte auch bald in den Hofraum, wo er die Veranda fand, von welcher der eine gesprochen hatte. »Also hier sind sie emporgeklettert«, dachte er. »Trägt sie diese Bande, so trägt sie jedenfalls auch mich. Ich werde es auf alle Fälle versuchen.« Er fühlte die Querlatten. Es ließ sich an ihnen wie an einer Leiter emporsteigen. Als er oben anlangte, untersuchte er die Decke der Veranda, ob sie ihn auch halten werde. Sie war stark genug dazu. Er trat auf sie und richtete sich empor. Er stand jetzt vor einem Fenster, jetzt zwar von innen verschlossen, jedenfalls aber dasselbe, durch welches sie eingestiegen waren. Ein Blick überzeugte ihn, dass dieses Fenster zu einem jetzt unerleuchteten Raum führte. Von diesem aber ging eine Tür, welche fast ganz geöffnet war, in ein Nebenzimmer, in welchem eine große Lampe eine hinreichende Helligkeit verbreitete, um alles erkennen zu können. Zwei Männer gingen darin auf und ab. So oft sie an der geöffneten Tür vorbeigingen, konnte er sie sehen. »Ah, der Kapitän und dieser Baron Rillac, ich habe es mir gleich gedacht«, so sagte Königsau zu sich, indem er diese beiden betrachtete. Sie mussten ein sehr erregtes Gespräch führen, wie aus ihren Mienen und den lebhaften Gestikulationen zu sehen war. Leider konnte der Lauschende nicht alles hören. Nur einige abgerissene Brocken wurden ihm verständlich. »Das, ja, das ist das Beste«, hörte er den Kapitän sagen. »Komme ich unblutig in Ihren Besitz«, meinte darauf der Baron. »Ob ich dann aber auch das Gleiche zahle, das versteht sich ja ganz von selbst, denn wenn ich nicht zugebe, so wird aus diesem Plane nicht das.« »Na, so mag es sein. Ich denke, soll es mir auf die versprochene Summe nicht ankommen?« »Sie ja meinen Schwager werden, und da darf man als anständiger Mann nicht...« Diese auseinandergerissenen Sätze waren von dem Baron zu hören. Der Kapitän antwortete darauf, »Wenn es gelingt, so man vergeblich suchen wird, besonders dieser verdammte Königsau, der mir...« »Die Hauptsache ist«, fuhr der Baron fort, »ob wir bereits...« »Welche Uhr er stets zu kommen pflegt?« »Muss es schon geschehen sein?« »Sonst ist es jedenfalls zu spät.« »Ich werde morgen genaue Erkundigungen einziehen«, meinte der Kapitän, »und Ihnen bei Zeiten Widerstand leisten wird.« »Ich werde Ihnen zu brechen wissen, da ich dabei auf Ihre Hilfe rechnen darf«, sagte der Baron. »Jedenfalls steht zu erwarten...« ihre Ehre retten, so bleibt nichts anderes übrig als: Darauf rechne ich. Bei diesen letzten Worten schob er die Türe zu. Nun wurde es finster und Königsau konnte kein einziges Wort mehr vernehmen. Er wartete noch eine längere Weile, doch vergebens, und so beschloss er, seinen Rückzug anzutreten. Dieser gelang ihm vollständig, denn da das Gartenhaus höher lag als das Gäßchen draußen, so war von innen aus die Mauer leichter zu erklettern als von draußen herein. Jetzt war es aber Hauptsache, sich das Gäßchen genauer zu merken. Dies konnte unter Umständen von größtem Vorteile sein. Er schritt es auf und ab, ebenso die anliegenden Straßenteile, und war endlich sicher, es am Tage sehr leicht auffinden zu können. Nun kehrte er nach Hause zurück. Auf dem Heimwege dachte er über das nach, was er gehört hatte. Er entnahm daraus, dass ein neuer Anschlag gegen ihn und Margot verabredet worden war, doch ließ sich nicht denken und erraten, worin derselbe bestehe. Es war die Rede davon gewesen, dass der Kapitän morgen Erkundigungen einziehen wolle, dass Margots Ehre zu retten sei, dass ihr Widerstand besiegt werden solle. Aus alledem ließ sich doch nichts Bestimmtes folgern. Nur das schien festzustehen, dass der neue Anschlag recht bald ausgeführt werden solle. Königsau gelangte bald auf seine Straße und an das Palais des Marschalls. Es standen, wie vorhin, zwei Posten da. Er bückte sich da, wo er seine Stiefel abgelegt hatte, nieder. Sie waren weg. Er trat daher zu den Posten. Seines leisen Ganges und der Dunkelheit wegen hatten sie ihn nicht kommen hören. Sobald sie ihn aber erblickten, riefen sie ihn an. »Wer da?« »Preußischer Husarenoffizier«, antwortete er. »Seit wann steht ihr hier?« »Nicht ganz eine Stunde.« »Wurden euch keine Stiefel übergeben?«
»Nein.«
»Wurde auch nicht der Name des Offiziers genannt?«
»Oh ja, Herr Leutnant.«
»Welcher?«
»Leutnant von Königsau.«
»Gut, ich bin es.«
»Der Herr Leutnant sollen sofort zum Marschall kommen.«
»So spät?«
»Sofort.«
»Sie sollen gar nicht erst nach Ihrer Wohnung gehen.«
»Sapperlot, ich habe ja keine Stiefel an.«
»Die haben Exzellenz mit heraufgenommen.«
»Alle Teufel! Konfisziert?«
»Ich weiß nicht. Wir sollen aber sagen, dass der Herr Leutnant sofort erscheinen sollen, und zwar in Strümpfen.« »Na, da muss ich es wohl oder übel tun.« Er trat ein und stieg die Treppe empor. Droben im Vorsaale stand der Unteroffizier von der Wache.
»Was tun Sie so spät hier?« fragte der Leutnant.
»Ich habe den Herrn Leutnant anzumelden.«
»Ah, so werde ich erwartet?«
»Ja.«
»Na, melden Sie.«
Der Unteroffizier verschwand hinter der Tür, und es dauerte eine ganze Weile, ehe er wiederkam, um Königsau zu sagen, dass er eintreten könne. Diese Zeit hatte nämlich Blücher gebraucht, um Margot zu verstecken, die auch bei ihm war. Als der Leutnant die Tür hinter sich zugezogen hatte, trat er drei Schritte vor und machte sein Honneur. Blücher hatte die Pfeife im Munde, und in der Stube gab es fürchterlichen Tabaksqualm. Auf dem Tische stand eine kostbare japanische Schale, welche der Marschall benutzt hatte, die ausgerauchten Pfeifen hineinzuputzen. Schwefelfaden und Zunder lagen in einem silbernen Fruchtkörbchen.
»Ach, was ist denn das?« fragte Blücher in erstauntem Tone. »Sie kommen ja so leise wie ein Spitzbube herein.
Das klingt grad, als ob kein Geldbeutel vor Ihren Fingern sicher wäre.
Ach Teufel, noch einmal, Sie haben keine Stiefel.«
»Zu Befehl, Exzellenz.«
»Nun, wo stecken denn diese Stibbeln?«
»Sie sind nicht sicher gewesen vor den Fingern Eurer Exzellenz.«
Blücher schmunzelte und sagte, die Hand drohend erhebend: »Junge, mach keine guten Witze. Du weißt, die schlechten verzeihe ich, aber die guten bestrafe ich mit Lattenarrest.«
Und einen ernsteren Ton anschlagend fuhr er fort: »Es ist mir noch nie vorgekommen, dass ein Leutnant sich in Strümpfen bei mir gemeldet hat.«
Das ist unbegreiflich.
Desto unbegreiflicher ist es, wenn Ehrwürdige Exzellenz einem Leutnant befehlen, in Strümpfen zu erscheinen.
Du, das ist ein schlechter Witz. Den rechne ich dir nicht an.
Bilde dir also nichts auf ihn ein. Übrigens wärst du bald schrecklich blamiert gewesen. Es war jemand da, der schöne Augen auf deine Strümpfe gemacht haben würde.
Gucke sie dir mal an, mein Sohn. Sie sind ja dreckiger wie ein paar Pferdehändlerstiefeln. Und die Zehen gucken wohl...
Ach, zeige doch her.
Na, sie stecken noch drin. Da geht es.
Gehe dorthin in den Silberschrank und fahre in deine Feueressen.
Königsau gehorchte und öffnete den Schrank.
Da wahrhaftig standen seine Stiefel mitten unter dem funkelnden Gold- und Silbergeschirr. Er nahm sie heraus und zog sie vor den Augen des Marschalls an.
So, sagte dieser, jetzt bist du wieder der Hugo, der sich sehen lassen kann.
Gehe doch mal hin an die Tür und klopfe an.
Königsau tat es. Sofort öffnete sich die Tür.
Margot! Hugo!
Sie lagen sich in den Armen, ohne sich durch die Gegenwart des Marschalls stören zu lassen.
Dieser zupfte an seinem Schnurrbart herum, zog allerlei glückliche und verdrießliche Gesichter und sagte schließlich,
»Ja, die haben sich beim Kopfe. Wo aber bleibt der alte Gebhard Leberecht Blücher?
Den nimmt niemand bei den Ohren.«
»O doch«, antwortete Margot.
Sie trat auf ihn zu, legte ihm die Arme furchtlos um den Hals und küsste ihn recht herzhaft auf die Wange.
»Mädel«, sagte er, »das ist die falsche Adresse.
Hat dir's der Hugo denn nicht besser gelernt? Komm her!«
Er nahm sie beim Kopfe und küsste sie auf den Mund.
Dann sagte er zu Königsau,
»Wenn du es nicht leiden willst, so verklage mich oder hau mich!«
Aber ich habe mit der Hexe jetzt stundenlang beisammen gesessen.
Sie hat mir es angetan, und wir sind so hübsch einig geworden, dass ich wollte, du wärst der General und ich der Leutnant.
Sie hat mir alles erzählt, was heute passiert ist.
Nun erzähle du weiter, mein Sohn, damit man klar sehen kann.
Königsau setzte sich neben Margot, legte den Arm um sie und begann zu erzählen.
Unterdessen ging Blücher auf und ab und rauchte wie ein feuerspeiender Berg.
Der Leutnant ließ nicht das Geringste hinweg.
Margot lehnte ihr Köpfchen an seine Schulter und weinte vor Glück, ihn wieder zu haben.
Es war, als ob Blücher der Vater dieser beiden sei, vor dem sie sich gar nicht zu genieren brauchten.
Als Königsau geendet hatte, sagte der Marschall,
»Fürchterlich, der eigene Bruder.
Was wirst du tun, mein Junge?«
»Sie beide niederschlagen, wo ich sie finde.«
»Nein, das geht nicht. Das verbiete ich dir. Verstanden?«
»Exzellenz!«
»Papperlapapp, Exzellenz!
Ich habe es der da versprechen müssen.«
Er zeigte bei diesen Worten auf Margot. Königsau sah dem schönen Mädchen in die dunklen, feuchten Augen und fragte sie,
»Margot, du wünschst, dass ich mich nicht räche?«
»Hugo, er ist doch immer mein Bruder«, bat sie.
»Gut, aber dieser Baron Rejac?«
»Auch ihm soll nichts geschehen, mein lieber Freund.«
»Ja, so wie es in der Bibel zu lesen ist«, sagte Blücher gerührt.
»Rebekka hat auch feurige Steinkohlen auf das Haupt des Herodes gesammelt.«
Der Leutnant konnte denn doch ein Lächeln nicht unterdrücken.
Der Marschall sah es und fragte mit etwas verlegener Miene,
»Was lachst du, hä? War es etwa bloß Torf und keine Steinkohlen?«
»Es müssen doch Steinkohlen gewesen sein, Exzellenz, denn dem Herodes ist dabei die ganze obere Hälfte des Kopfes mit weggebrannt.
Übrigens möchte ich nicht sagen, dass es mir sehr leicht wird, den Baron entkommen zu lassen.
Er geht uns nichts an. Wir sind ihm keine Rücksichten schuldig und er wütet als Todfeind gegen uns.«
»Kannst du gegen ihn handeln, ohne auch meinen Bruder zu treffen?« fragte Margot.
»Das ist allerdings wahr, aber wenn wir sie nicht unschädlich machen, so steht uns jedenfalls ein neues Unglück bevor.
Du hast ja gehört, was ich belauschte. Sie schmiedeten bereits einen neuen Plan gegen uns.
Da weiß ich Hilfe, meinte Blücher. Anstatt sie unschädlich zu machen, will ich euch unverletzlich machen. Beides führt zu ganz demselben Ziele. Wie wäre es, wenn ich euch nach Berlin schicke, mein Junge?
Oh, Exzellenz, soll Margot ohne meinen Schutz hierbleiben?
Nein, ich habe vorhin mit ihr darüber gesprochen. Frau Richemont hat gegen Belgien hin eine nahe Verwandte. Dorthin reisen die beiden Damen morgen ab, ohne dass ein Mensch erfährt, wo sie sich befinden. Dort werden die beiden Spitzbuben dir die Margot sicherlich nicht ausgattern.
Dieser Vorschlag ist prächtig, Exzellenz. Führen wir ihn aus, so entziehen wir uns den Verfolgungen und sind nicht zur Rache gezwungen.
Siehst du, ich habe heute bereits einmal gesehen, dass der Blücher ein guter Amtskopist hätte werden können. Und was dich betrifft, so bringst du die Damen an Ort und Stelle und gehst dann nach Berlin. Du wirst schon noch erfahren, wozu, aber du wirst da heute den ganzen Tag bei mir sein müssen, um mir zu helfen, die dazu nötigen Schreibereien anzufertigen.
Ich stehe ganz zu Befehl, Exzellenz.
Gut, so führe jetzt dein Mädel nach Hause, wie es einem richtigen Burschen geziemt. Punkt 9 Uhr bist du bei mir. Da geht das Arbeiten los und erst am Abend sehen wir uns alle wieder. Damit euch aber nicht wieder etwas Schlimmes widerfährt, gebe ich euch 8 Mann Garde mit unter scharf geladenem Gewehre. 4 Mann auf der einen, 4 Mann auf der anderen Seite der Straße und ihr in der Mitte. Hier ist der Befehl, mein Junge. Gib den Wisch unten in der Wachstube ab. Und nun gute Nacht.
Ihr werdet euch mehr zu sagen haben als mir. Alles andere aber werden wir heute Abend besprechen. Gute Nacht, Kinder. Und wenn ihr euch küsst, so macht nicht so viel Lärm dabei. Leise und zart schmeckt's viel besser.
Sie gingen und erreichten unter der erwähnten Bedeckung glücklich die Wohnung Margots. Der Portier öffnete wieder persönlich.
»Verzeihung, Mademoiselle«, sagte er, »Sie waren bei dem Marschall Blücher?«
»Ja«, antwortete sie.
Er machte eine außerordentlich tiefe Referenz, und als sie außer Hörweite von ihm waren, brummte er leise in den Bart.
»Das ist ganz sicher kein Leutnant, sondern irgendein Prinz inkognito«, sonst würden die beiden nicht so intim mit dem berühmten Marschall sein.
Na, ich gönne es Mademoiselle Margot von ganzem Herzen, eine Prinzessin zu werden.
Margot war ganz erfüllt von dem, was sie erlebt und mit dem Marschall besprochen hatte. Sie konnte nicht anders, sie weckte ihre Mutter, und als diese vernahm, um was es sich handle, verzichtete sie gern auf die Fortsetzung der unterbrochenen Nachtruhe. Königsau wurde nicht fortgelassen, er musste bleiben. Frau Richemont erschrak zwar außerordentlich, als sie erfuhr, in welcher Lebensgefahr sich der Leutnant wieder befunden habe, und dass Margot wieder so kühn gewesen sei, sich auf die Straße zu wagen. Da jedoch alles so glücklich abgelaufen war, so wurde es ihr nicht schwer, sich bald wieder zu beruhigen.
Den Vorschlag Blüchers, die Freundin aufzusuchen, fand sie ganz und gar akzeptabel. Sie war von dieser Dame 100 Male eingeladen worden, ohne dieser Einladung Folge leisten zu können. Sie war gewiss, mit offenen Armen aufgenommen zu werden, und schrieb stehenden Fußes einen Brief, in welchem sie ihre Ankunft meldete und den Königsau schleunigst zu besorgen versprach.
Es wurde ausgemacht, das Einpacken der mitzunehmenden Effekten so geheim wie möglich zu betreiben. Das Dienstmädchen sollte entlassen werden und nicht erfahren, wohin die Reise gehe. Von der Freundin sollten Mutter und Tochter dann später nach Berlin kommen, wo die Hochzeit sein solle. Daher beschloss man, alles schwere Gepäck zu vermeiden und Möbel und anderes Gerät unter der Hand zu verkaufen. Das würde der gute Papa Blücher wohl auch bewerkstelligen, so dass auch dabei ein Verrat des Aufenthaltsorts der beiden Damen wohl nicht zu befürchten sei.
Unter diesen Gesprächen und Beratungen verging die Zeit. Es wurde Tag, und als es 8 Uhr schlug, musste Königsau aufbrechen, um zur bestimmten Stunde bei dem Marschall zu sein.